der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen beim DGQ Qualitätspodcast. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In dieser Folge steigen wir ein in die Produktentwicklung und Prozessverbesserung. Wir sprechen über Einflussfaktoren und Wechselwirkungen und vor allem darüber, wie wir diese aufdecken können, nämlich mittels der Methode Design of Experiments oder abgekürzt DOE. Was die Methode alles leisten kann und warum sie so oft unterschätzt wird, das frage ich gleich meinen Gast, denn als DGQ-Trainerin kennt sie sich damit bestens aus. Ich freue mich sehr, Susanne Krüger, Beraterin und Trainerin für Lehrgänge in den Bereichen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement, zu begrüßen. Liebe Susanne, ein herzliches Willkommen auch an dich.
Ja, hallo Nathalie.
Bevor wir gleich inhaltlich starten, habe ich dir einen Satzanfang mal mitgebracht. Wie würdest du denn spontan folgenden Satz ergänzen? Um Qualität zu erzeugen, braucht es...
Ja, einen gesunden Menschenverstand.
Sehr schön. Schauen wir doch mal, wo der gesunde Menschenverstand noch mit Methoden aufeinander trifft gleich. Susanne, ich weiß, dass du seit vielen Jahren mit Herzblut an den Themen QM und QS dran bist und da ja auch sehr aktiv bist im Bereich der Trainings. Erzähl uns mal kurz, wo kommst du her, wie kamst du dazu und was begeistert dich heute noch daran?
Ja, ich komme erstmal örtlich aus Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Lipperland und ist so 100 Kilometer von Hannover entfernt, um mich mal einzuordnen. Dort habe ich auch studiert, Produktions- und Fertigungstechnik, habe dann in einem mittelständischen Elektrounternehmen meine Laufbahn begonnen und habe dort angefangen im Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementbereich, habe nachher die Leitung weltweit auch übernommen und so bin ich zur Qualität gekommen und habe dann eben viele Herausforderungen dort in dem Unternehmen stemmen dürfen, unter anderem auch recht frühzeitig sich mit DOE, Design of Experiments, beschäftigt, weil wir hatten ein Problem, eine Reklamation. Und da dachte ich, ups, wir kennen nicht die Einflussgrößen. Warum brechen wir Teile und warum nicht? Und dann habe ich einen Fertigungstechnologen genommen und habe gesagt, komm, das machen wir mal systematisch strukturiert. Und so bin ich zu DOE gekommen und habe dann auch bei der DGQ einen Lehrgang besuchen dürfen, wo wir dann DOE ein bisschen näher gebracht bekommen. So fand ich diese Methode also sehr, sehr spannend und interessant, wo ich gesagt habe, Mensch, da kannst du einen richtigen Mehrwert mit erzeugen und auch nachhaltig den Mehrwert haben.
Okay, also über den konkreten Anwendungsfall hingekommen, Reklamation hast du gesagt. Wann empfiehlst du die Methode noch?
In der Entwicklungsphase, wenn wir so in Deutschland sehen, wie lange wir brauchen, um neue Produkte zu entwickeln, dafür braucht es ja auch immer Versuche und dann dauert das eigentlich viel zu lang. Wir müssen viel schneller werden und das kann man mit DOE wunderbar machen in der Entwicklung, mit wenigen Versuchen schnelle Erkenntnisse sammeln und dann daraus auch zu lernen und beim nächsten Mal noch schneller zu werden. Also in der Entwicklungsphase ein ganz spannendes Thema, aber auch Hilfestellung für Anwender daraus abzuleiten.
Das klingt ja vielversprechend. Würde ich sagen, toll, okay, neues Produkt oder auch eine Reklamation. Dann sparen wir uns doch ein paar aufwendige Schritte, sage ich mal. Was genau verbirgt sich denn jetzt hinter der Methode?
Ja, DOE hört sich ja erstmal sehr, sehr kryptisch an. Wir übersetzen das in statistische Versuchsplanung. Design of Experiments trifft das aber nicht ganz. Ich plane ja nicht nur die Versuche, sondern ich führe die auch durch und werte die auch aus. Also insofern ist der Begriff vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Idee steckt dahinter. Wir gucken immer ergebnisorientiert in allen Prozessen, egal ob das Dienstleistungsprozesse oder Fertigungsprozesse sind, Entwicklungsprozesse. Und wundern uns nachher manchmal, was kommt denn dabei raus? Das verstehen wir gar nicht. Was für Einflussgrößen wirken wie stark auf mein Ergebnis? Und genau das ist die Idee, zu sagen, ich will immer korrekte, fehlerfreie Ergebnisse haben. Wie schaffe ich das? Ich schaffe das, indem ich die Einflussgrößen in den Griff bekomme. Erstmal verstehe und dann die auch in den Griff bekomme. Dann muss ich hinten am Ende des Prozesses eigentlich gar nicht mehr prüfen, weil ich weiß, dass ich den Prozess beherrsche, dass er stabil ist und immer das richtige Ergebnis rauskommt. Also konzentrieren wir uns immer auf die möglichen Einflussgrößen und versuchen, die erstmal zu ermitteln und daraus dann Modelle auch abzuleiten, sodass ich präventiv sagen kann, wenn ich das Maß beispielsweise haben will, dann muss ich meine Temperatur, meinen Druck so und so einstellen, dann kommt immer das Richtige raus. Das ist die Idee.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns vielleicht
ja.
ein Unternehmen?
Und zwar, ich bleibe jetzt mal bei diesem alten Beispiel, was ich jetzt eben genannt habe, weil das so schön einfach und prägnant ist. Das war einfach ein Kunststoffteil aus der Elektroindustrie. Und Kunden reklamierten, dass die Teile bei der Montage ab und an brachen. Für uns war das ein Buch mit 7 Siegeln zu sagen, verstehen wir nicht. Das Teil sieht äußerlich super aus. Und woran liegt das? Was könnten die Ursachen sein? So, und dann haben wir mit, und das ist bei DOE zwingend erforderlich, mit Know-how-Leuten, Fertigungstechnologen geguckt und haben gesagt, was für Einflussgrößen wirken vielleicht auf das Brechen der Teile? So, die haben wir gesammelt, haben daraus einen Versuchsplan gemacht und haben die abgearbeitet. Dann stellte sich wirklich was ganz Banales raus, dass das Kunststoffmaterial, was immer vorgetrocknet werden musste, nicht immer den gleichen Feuchtigkeitszustand hatte und dadurch Schädigung des Materials waren und dadurch die Teile brachen. Das hätten wir so nie rausbekommen, wenn wir nicht systematisch strukturiert gearbeitet hätten. Und das waren wirklich 3 Einflussgrößen, die wir untersucht haben und wir brauchen nur 8 Versuche.
Das ist ja spannend. Ich wollte gerade einhaken, weil du gesagt hast, abarbeiten, das hört sich nach einem sehr langen und aufwendigen Versuch an. Wie kommt man auf die 8 einzelnen Versuche?
Also bei DOE ist es erstmal so, dass man erstmal filtert und sagt, welche relevanten Einflussgrößen gibt es überhaupt. Das ist ja relativ einfach. Bevor man dann optimale Einstellungen sucht, dann muss man natürlich mehrstufig vorgehen. Aber so kannst du erstmal ausfiltern, zu sagen, was ist unrelevant, was ist relevant. So, und damit, man nennt das gerne Screening, macht man so einen ganz einfachen Plan, wo man dann je mögliche Einflussgröße 2 Einstellungen wählt. Niedrige Einstellung, hohe Einstellung. So, und wenn ich 3 Einflussfaktoren habe, heißt das 2 hoch 3. Heißt, ich brauche genau 8 Versuche. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8. Wenn ich dann das noch bestätigen möchte, dann mache ich vielleicht noch eine Wiederholung, aber es ist sehr überschaubar.
Klingt ja super. Denke ich, damit kann man gut arbeiten, zu sagen, 8 Versuche nach einer guten Planung führe ich durch. Jetzt ist vielleicht für viele auch das schon geläufig, der Begriff DOE, für andere vielleicht auch noch gar nicht so. Was machen denn zum Beispiel die Unternehmen, die nicht mit dieser Methode arbeiten? Was für Alternativen gäbe es?
Ja, wenn sie gute Experten haben, die Prozesse schon verstehen, dann ist es nicht zwingend erforderlich. Dann kennen die ja die Einflussgrößen und können dann einfache, wenige Versuche auch mit Trial and Error machen. Verstehe ich diesen Prozess aber noch nicht oder es hat sich irgendwas verändert und ich kenne gar nicht diese Veränderung, dann ist es sehr, sehr aufwendig. Dann machen die eben viele Versuche, indem sie immer eine Einflussgröße nur verändern. Und irgendwann finden sie auch letztendlich die relevante Einflussgröße.
Womöglich nach mehr als 8 Versuchen.
Könnte sein, könnte mehrere Jahre dauern. Manche geben auch vorher auf bei Reklamationen, bei Entwicklungsphase wird das etwas anders sein, ja.
Okay. Und würdest du das auch branchenspezifisch nochmal unterschiedlich betrachten, wo diese Methode besonders eingesetzt wird oder ob es andere Branchen gibt, die mit anderen Methoden vielleicht besser ausgestattet sind?
Ich bin sicherlich nicht in allen Branchen tätig, aber ich habe doch ein relativ großes Portfolio. In der Medizinbranche, in Analysetechniken, da fordert sogar die Norm, dass man DOE machen muss. Ich habe manchmal Kunden, die aus dem Automotive-Bereich kommen und sagen, hilft uns mal, wir müssen noch schnell DOE machen, weil der Automotive verlangt das nicht zwingend. Aber in der Medizinbranche sagt man, nein, um eine Freigabe zu erteilen, dem Lieferanten eine Freigabe zu erteilen, müssen die ein DOE machen und müssen den Nachweis führen, dass sie stabile Prozesse haben und beherrschte Prozesse anhand von DOE. Ich habe das ja eben erwähnt, dass das mit relativ wenig Einflussgrößen natürlich wunderbar funktioniert. Jetzt hatte ich ein anderes Beispiel, auch in der Kunststofftechnologie. Die stellten so Kurvetten her, das ist für die Analyse so ganz kleine Röhrchen. Und dann haben die gesagt, wir haben aber 5 Ergebnisse, die müssen immer korrekt sein und wir haben 20 mögliche Einflussgrößen. Hilf uns mal mit DOE, dann wird das natürlich ein bisschen komplexer. Am Ende, als wir fertig waren, waren es auch nur 3 relevante Einflussgrößen. Die kannten die aber vorher nicht. So, also das ist also so in dieser Branche auch ein Muss, weil Gesetze, Normen, auch die amerikanischen Standards das häufig fordern. Ja, und sonst erlebst du das häufig in der Lebensmittelindustrie. dort, wenn wir hier unsere Tiefkühlpizzen sehen und die Gebrauchsanweisungen lesen, wie wir denn unsere Tiefkühlpizza im Backofen garen, dann steht da ja immer schick drauf, du musst entweder Umluft wählen oder Ober-Unterhitze, die Temperatur und die Dauer. Und wenn man das mal miteinander vergleicht, sind das unterschiedliche Ergebnisse, ob du mit Umluft oder mit Ober-Unterhitze arbeitest. Das liegt an sogenannten Wechselwirkungen, die sich gegenseitig beeinflussen, Temperatur und Propeller oder Ober-Unterhitze. Und insofern ist das da auch spannend. Und ich darf jetzt auch einfach mal einen Namen aus unserer Region nennen. Das ist der Dr. Oetker, den kennt jeder. Jede Verpackung von Backwaren, Pizza oder was auch immer, steht genau drin, wie musst du was backen. Das machen die in der Versuchsküche. Das machen die auch mit DOE. Da spricht keiner drüber. Vielleicht nennen die das auch anders. Aber die werden genau dieses also immer machen. Maschinenbau, spannendes Thema, wenn ich neue Produkte entwickle. Ich bleibe jetzt mal in der Küche, Backofen. Da wird ja auch verlangt, ich habe die Erwartung als Bäckerin, dass ich gleichbleibende Wärme habe. So, und jetzt sollen die einen neuen Backofen erfinden. Also, wie schaffe ich das gleichbleibende Wärme? Dann gucken die, wo positioniere ich meine Heizung, wo positioniere ich den Propeller, wo positioniere nee, oder wie ist die Dichtung dann auch zu positionieren und welche Dichtung mache ich? Und das machen die auch. Also ich war bei einem namhaften Unternehmen hier auch bei uns in der Region und wir haben immer Biskuitstangen in den Pausen bekommen. Da gibt es nicht mal was anders als Biskuitstangen. Da sagten die, nee, das machen wir immer für unsere Ofenentwicklung. Dann legen die Biskuitstangen auf die Bleche und gucken den Bräunungsgrad an. Und wenn überall der gleiche Bräunungsgrad ist, dann ist der Backofen super. Ja, also viele reden nicht drüber, über DOE, die machen es einfach. Und wollen eben relativ schnell auf den Markt mit besseren Produkten als der Wettbewerber. Und wenn dann die Marktanforderungen sich ändern, muss ich ja auch schnell wieder reagieren. Also es schreit danach, mit wenig Versuchen, auch aus Kostengesichtspunkten, das Beste rauszuholen.
Und am Ende ja sehr nah dran an unser alltäglichem Leben, wie du gerade so schön geschildert hast. Man kann sich auch gut vorstellen, was es für ein Balanceakt ist. So an welchem Rädchen drehe ich denn noch hier ein bisschen dichter und da noch ein bisschen höher und ja. Schon habe ich ja ein ganz anderes Ergebnis. Ich glaube, jeder, der mal selber ein paar Rädchen gedreht hat, weiß ja auch, wie schwierig es ist, für sich so eine Radiofrequenz exakt mit der Lautstärke zu bekommen und ich weiß nicht was. Also das kann ich mir mittlerweile ganz gut vorstellen, was du da beschreibst. Schön. Jetzt hast du vorhin gesagt, wir brauchen Expertinnen und Experten dafür. Es ist ja eine statistische Methode, man muss ja auch damit arbeiten können. So, wie viel Vorwissen brauche ich dafür? Muss ich jetzt die einzelnen Lehrgänge besuchen? Muss ich Six Sigma Black Belt sein? Was ist die Voraussetzung? Oder wen benötige ich noch, wenn ich jetzt sage, aus dem Qualitätsbereich alleine raus, kann ich das nicht stemmen?
Ja, also ich brauche zwei Expertisen. Einmal, der die Methode beherrscht, da komme ich gleich nochmal drauf. Und ich brauche die Know-how-Träger in der Verarbeitung, die Ahnung von ihren Prozessen haben. Also Spritzgießer, Galvanik oder was auch immer, die müssen ihr Know-how und ihre Erfahrungen entsprechend weitergeben. Ich brauche keinen frischen aus der Uni. Vielleicht da auch ein Beispiel, ich habe Offshore-Windenergieanlagen in die Nordsee gepackt und die brauchten oder haben auch DOE gemacht. Das war vor meiner Zeit. Und als ich kam, sage ich, ich muss einen Prüfplan machen, gib mir mal dein DOE. Welche Einflussgrößen habt ihr denn ermittelt? Wer hat die denn ermittelt? Ja, ein Werkstudent. Ich sage, und wer noch? Ja, keiner. Ich sage, schönen Dank, habe ich gleich DOE-Paket wieder abgegeben, weil ich brauche diese Expertise der Erfahrung. So, das sind die Mitspieler, die ich habe. Jetzt komme ich nochmal auf den, der die Kompetenz Richtung DOE braucht oder haben müsste. Der muss natürlich systematisch strukturiert unterwegs sein. Und heute ist es so, dass der im Prinzip Software nutzt. Und dort muss er diese Software nur richtig interpretieren können. Also ein bisschen statistisches Vorwissen ist schon sehr hilfreich. Du hattest eben erwähnt, ich bin Trainerin im QM-Bereich, Qualitätsmanager-Ausbildung. Da gibt es 4 Blöcke. Und im dritten Block machen wir also statistische Analysen. Und dort haben wir auch diese Methode DOE. Die Leute kommen teilweise mit ganz wenig statistischem Vorwissen. Dann versuchen wir das erst über zweiseitigen Faktenblatt ein bisschen näher zu bringen. Und dann haben die ein Mini-Projekt zu machen, in dem sie ein Flugzeug möglichst lange in der Luft halten. So, und da nehmen wir dann Excel mit ins Rennen und für überschaubare Experimente ist Excel auch möglich und damit lernen die das, Learning by Doing. So, dass die natürlich noch ein bisschen Hintergrundwissen brauchen, um eine richtigen Ableitungen zu machen, das ist erforderlich, aber ich muss keine Mathematik studiert haben. Also es wäre schon hilfreich, entweder QM-Ausbildung zu machen oder du hattest es eben erwähnt, in Six Sigma machen wir es intensiver. Wir nutzen in Six Sigma üblicherweise immer Minitab. Das ist eine amerikanische Software, die sehr, sehr stark auch DOE behandelt. So, und die leitet ein und führt einen wunderbar. Man muss nur im Prinzip richtig interpretieren. So, und so eine Ausbildung wäre sehr hilfreich, wenn ich ja, das regelmäßig im Unternehmen einsetze, sodass ich da keine Fehlinterpretationen mache. Aber erstmal kann man mit dem Wissen, was man in einem Tag errungen hat, schon DOE machen.
Und gerade in der Kombination, wie du es so schon dargestellt hast, mit den Personen, die eben an den Prozessen sind und die Erfahrungswerte aufbringen, also die beiden Kompetenzen da an der Stelle zusammenzubringen. Es drängt sich jetzt so ein bisschen die Frage auf, wie bei allen Themen, was kann KI da machen? Wo kann es unterstützen? Wo ersetzt es vielleicht sogar Teile, Bereiche, Methoden, Personen? Guck mal so ein bisschen in deine KI-Glaskugel, auch wenn das natürlich sehr hypothetisch ist. Was glaubst du, wo landen wir da? Wird es was ersetzen?
Also KI kann unterstützen, nicht ersetzen. Und zwar, wenn ich gar kein Wissen habe, kann ich KI nicht füttern. Da hat das Fraunhofer-Institut schon ein bisschen Vorleistung bei DOE auch gemacht. Die haben gesagt, wir müssen erstmal ganz normal anfangen, indem wir so eine Screening machen und erstmal die Einflussgrößen ermitteln. Dann würden wir schon mal so kleine Modelle machen und dann greift KI, wo man dann so iterativ diese Erkenntnisse, also KI damit füttert mit meinen Erkenntnissen und dann kann man so nach dem Fraunhofer-Institut 50% sogar des Aufwandes bei DOE noch einsparen. Ich selbst habe das noch nicht eingesetzt, habe das letztendlich, weil überall wird ja KI nachgefragt, wo kann man was mit KI machen. Ist für mich aber auch sehr plausibel und insofern muss man erstmal Vorwissen erlangen und dann kann KI sicherlich sehr gut unterstützen.
Schauen wir mal, wo wir da in den nächsten Jahren noch mit hinkommen und wie das dann vielleicht auch nochmal in den Trainings eingebaut wird, dieser Aspekt. Wir kommen aber tatsächlich auch schon zum Ende der Folge. Also es hat mir noch niemand so anschaulich DOE als statistische Methode erklärt. Vielen Dank dafür. Vielleicht hast du aber nochmal einen Aufruf, Susanne, an die Zuhörenden draußen, die das bisher noch nicht genutzt haben. Warum sollten sie sich spätestens jetzt, nachdem sie die Folge gehört haben, wirklich auf den Weg machen? Warum nutzt es ihnen?
Um wettbewerbsfähig zu bleiben oder sich vom Wettbewerb sogar noch abzuheben. Also DOE ist nur Mittel zum Zweck. Wir müssen schneller werden, wir müssen weniger Kosten erzeugen, wir müssen besser werden. So, und das kann man eben unter anderem mit Anwendung von DOE besser machen als der Wettbewerb. Und deshalb sollte man sich dieser Methode durchaus bedienen, um dort wirklich allen Anforderungen, die heute der Markt fordert, eben auch gerecht zu werden.
Und gerade diese schnelle Anpassungszeit oder erstmal eine schnelle Entwicklungszeit, um auf den Markt gehen zu können und dann auch womöglich nochmal Weiterentwicklung anzustreben. Ich glaube, damit haben ja alle Unternehmen auch zu tun auf dem Markt. Und das heißt ja dann am Ende auch, die Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, wir konnten einige ermutigen. Vielleicht nennen sie es dann auch nicht DOE. Auch das habe ich rausgehört. Und wenden es aber trotzdem an, weil das, was dahinter steckt, ist einfach ein guter Versuchsaufbau. Es gibt Struktur und es bietet dann auch die Möglichkeit, genau die richtigen Einflussfaktoren dort zu finden. In dieser Hinsicht ganz, ganz vielen Dank an dich, liebe Susanne, für die anschaulichen Erklärungen und auch für die Insights, die du uns mitgebracht hast. Das fand ich wirklich sehr schön und ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörende draußen, auch einige Impulse mitgeben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute eingeschaltet und zugehört haben. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Mitgliederplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es cool.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und machen Sie es cool.